Liebe Gemeinde, ich lese ein Wort zu Beginn aus Offenbarung Kapitel 12, Vers 10. Offenbarung Kapitel 12, Vers 10. Ich hörte eine mächtige Stimme, die sprach im Himmel: Nun gehört das Heil und die Kraft und die Herrschaft unserem Gott und die Macht seinem Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist hinuntergeworfen worden, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt hat. Bis vor einigen Jahren war Klaus Bertel Rektor an der Hauptschule einer Kleinstadt gewesen. Er war recht aktiv und gründete dort ein Schulorchester und ein Kinderchor. Die Schule wurde neu gegliedert in verschiedene Bereiche und in diesem Zusammenhang war eigentlich Klaus Bertel als Rektor sehr beliebt. Beliebt bei den Lehrern, bei den Schülern und sogar bei den Eltern. Aber dann gab es eine Änderung. Klaus Bertel wurde in die Hauptschule der Nachbarstadt in eine andere Stadt versetzt. Dort musste er seinen Dienst weiterführen. Viele bedauerten diese Entscheidung und auch Klaus Bertel fiel dieser Wechsel schwer. Christine Neumann, 13 Jahre, ging in die 7. Klasse der Schule in jener neuen Nachbarstadt, wo jetzt auch Klaus Bertel der neue Rektor war. Und sie sah, Klaus Bertel beobachtete ihn und, wie das so bei mal jungen Mädchen passiert, sie verliebte sich in diesen Lehrer, himmelte ihn an und das wurde dann auch die Mitschülerin, bekam das natürlich mit und immer wieder schwärmte sie für ihn. Aber Klaus Bertel, der das dann merkte, versuchte besonders kühl ihr gegenüber zu sein. Und bei einer Gelegenheit wies er sie schroff ab. Dafür wollte sich Christine rächen. Und sie überlegte sich einen gemeinen Plan. Am nächsten Tag erzählte sie ihren Mitschülerinnen, wie der Rektor sich gestern an sie herangemacht hätte, als sie allein waren, sie verführt hätte und sexuell missbraucht hätte. Die Geschichte wurde natürlich bald von einem zum anderen getragen. Und natürlich bekamen das auch die Lehrer und auch der Rektor und die Schulbehörde davon. Das bekamen sie mit. Und die Schülerin wiederholte ihre Aussagen dann auch noch vor der Schulbehörde, als sie dann das öffentlich, also in einer Anhörung vor dem Schulamt erklären musste. Nun, das alles brachte Rektor Klaus Bertel ziemlich durcheinander. Er sagte immer wieder und betonte, dass das alles nicht wahr ist, dass das nicht stimmt. Aber er konnte nicht mit Sicherheit beweisen, dass er zur fraglichen Zeit mit Christine Neumann nicht an diesem besagten Ort gewesen ist. Bis die Sache endgültig geklärt werden sein würde, enthob die Schulbehörde Rektor Bertel einstweilen des Dienstes. Klaus Bertel traf diese Entscheidung ganz mächtig, wie ein heftiger Schlag. Für ihn schien seine berufliche Laufbahn zu Ende zu sein. Einige Tage danach fand man Klaus Bertel in seiner Garage tot auf. Selbstmord. Bei laufendem Motor hatte er die Autoabgase eingeatmet und war tot. Einige Wochen später bekam die Polizei ungewöhnlichen Besuch. Ein 13-jähriges Mädchen erzählte ihnen unter Tränen eine merkwürdige Geschichte. Sie sei schuld an dem Selbstmord von Rektor Klaus Bertel. Das war Christine Neumann. Ihr Gewissen ließ ihr keine Ruhe. Sie hatte in den Nächten Angstträume gehabt oder lange wach gelegen und geweint Und nun wollte sie lieber die Strafe auf sich nehmen, als ein Leben lang mit diesem ruhelosen Gewissen zu leben. Bevor sie zur Polizei gegangen war, war sie auch zu der Witwe von Klaus Bertel gegangen und hatte ihr alles gestanden. Das Gericht entschied später über diesen Fall 1,5 Jahre Jugendstrafe auf Bewährung. Diese Geschichte ist nicht erfunden, sie ist tatsächlich so passiert, nur mit anderen Namen. Die Namen habe ich geändert. Oft sind ja auch Jugendliche selbst Opfer von Verleumdung oder von Missbrauch. Hier war es so andersherum. Dass Verleumdung und Missbrauch geschah, sogenannter Rufmord. Auch Gott hat mit Rufmord zu tun, mit Lügen. Wir nennen das heute auch oft Mobbing, aber das gibt es auch in Bezug auf Gott. Wenn man nämlich sich fragt, kann man diesem Gott vertrauen? Ist er vertrauenswürdig? Oder kann ich mich nicht auf ihn verlassen? Ist er wirklich Liebe? Wie ist Gott? Wir leben auf dieser Erde sehr schöne Dinge. Schönheit, Liebe, wunderbare Dinge, die uns erfreuen, unser Herz. Und gleichzeitig erleben wir Grausamkeit auf dieser Erde, die uns erschüttern lässt und die ganze Sache wieder in Frage stellt. Wenn es so einen machtvollen, liebevollen Gott gibt, ja, warum erlaubt er dann diese Zustände, die auf dieser Erde herrschen? Gibt es dafür keine Lösung für diese Frage? Ich habe in einem Bibelkreis mit Menschen zu tun, die mir eigentlich immer wieder diese Frage stellen. Ja, warum, wenn es einen liebenden Gott gibt, passieren so viele Dinge, die gar nicht dazu passen? Ist denn ein allmächtiger Gott nicht auch für das Böse verantwortlich, wenn er allmächtig ist? Wieso sollte er nicht für das Böse verantwortlich sein? Nach jeder Naturkatastrophe, nach jedem Terroranschlag wird die Frage gestellt, ja, wie kann Gott das zulassen? Wie geht Gott mit dieser Frage eigentlich um? Das sehe ich am deutlichsten in Jesus. Wie ist Gott? Die Welt ist auf der einen Seite sehr schön. Heute haben wir wirklich so einen ersten Frühlingstag. Und wer schon mal ein bisschen draußen über die Landschaft gesehen hat, da kommen die Krokusse, da kommen die Schneeglöckchen. Der Frühling will so langsam, wenn auch noch schwach, aber er will hervorkommen. Und das ist mal wirklich eine Pracht, die Schönheit zu sehen. All diese Dinge zeugen doch von einem wunderbaren, genialen Schöpfer. Auch dass wir das erkennen, zeigt doch das, dass es so einen wunderbaren Schöpfer gibt. Und dann gibt es sinnlose Schmerzen, Leiden. Schönes wird zerstört, einfach kaputt gemacht. Da ist ein neugeborenes Kind, das der Mutter erstmal Schmerzen verursacht bei der Geburt. Und vielleicht später noch manches Böses tut. Da sind die Reichen und die Starken und die Mächtigen, die auf Kosten der Armen und Schwachen leben. Wir selber werden alt, krank, gebrechlich und sterben schließlich. Und der geniale Verstand des Menschen wird gebraucht, um Maschinen und Geräte herzustellen, um andere zu töten. Ganze Völker will man vernichten. Und auch friedliche Gläubige werden in einem Bibelquiz, wo es unfair zugeht, plötzlich zu Hassern aufeinander. Wie kommt das alles? Die Bibel deutet da eine Antwort an. Sie spricht von einem Kampf im Himmel in der Offenbarung 12. Dass Gott und Satan in einer Auseinandersetzung stehen, in die wir alle irgendwo hineingewoben sind. Und wenn diese Geschichte die wahre Geschichte ist, dann gibt sie uns Antwort genau auf diese Frage des Warum. Warum all das Böse? Warum all diese Schmerzen, die wir in dieser Welt erleben und erleiden? Diese Geschichte zeigt uns zum Beispiel, dass wir eine reale Hoffnung haben auf die Zukunft. Die Auseinandersetzung, die die Bibel beschreibt, ist schon gewonnen worden. Wir leben nach Tod und Auferstehung Jesu. Diese Geschichte öffnet uns die Augen für den Sinn unseres Daseins, lässt uns verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Die Welt, ja, sie ist in einem schlimmen Zustand. Kriege, Armut, Unterdrückung, Krankheiten, Hoffnungslosigkeit, Nöte, Tag für Tag. Aber die Bibel zeigt auch, es gibt eine ganz große Hoffnung auf die Zukunft. Gibt meinem Leben Sinn, dass ich mich auf die Seite Gottes stelle und andere Menschen einlade, auch die Seite Gottes anzunehmen. Ich brauche einen Sinn für mein Leben. Ich kann nicht sinnlos in den Tag hineinleben. Die Geschichten, die wir verwahrhalten, beeinflussen uns. Wenn ich zum Beispiel glaube, dass ich etwas Großes erreichen werde, ein ganz großes Ziel vor mir habe, ja, dann denke ich daran, dann lebe ich dafür, dann orientiere ich mich daran und engagiere mich dafür, auch wenn es Hindernisse gibt. Wenn ich allerdings glaube, alles ist nichts, Zufall, Chaos, endet im Chaos, dann werde ich mich auch nicht besonders engagieren, dann lasse ich die Dinge so laufen und ja, lasse es alles so über mich ergehen, ohne mich selbst dafür zu engagieren. Und wenn wir heutzutage Gewalt, Unmenschlichkeit in unserer Umgebung auch sehen, scheint es einen ziemlichen Zusammenhang zu geben zwischen dem Denken der Menschen, für die das Leben Zufall ist und alles so dem Zufall entspricht, und dem Miteinander. Denn was macht es aus, ob ich einen Menschen gut oder schlecht behandle, wenn alles sowieso nur chaotisch ist und zufällig? Dann lebe ich doch lieber nach dem Motto, genieß dein Leben, morgen bist du tot, heute lass es nochmal richtig uns genießen. Aber ich kann mit so einer Sinnlosigkeit nicht leben. Nun gibt es manche Gläubige, die da was entgegensetzen und sprechen von einem Gott, der darauf passt, mit erhobenem Zeigefinger. Nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen und um uns sofort zu bestrafen. Oder spätestens später. Und dieser Glaube macht Angst und Freudlosigkeit. Vor solch einem Gott muss man Angst haben. Den muss man fürchten. Kann ich mit solch einer Vorstellung Menschen für diesen Gott gewinnen? Ist das der Sinn von Evangelium vor Botschaft? Und vielleicht geht es auch deshalb so, dass viele Menschen den Sinn ihres Lebens verloren haben und nach dem Motto leben, lieber heute noch was genießen, wer weiß, was morgen ist, und mit solch einem Gott, mit solch einer Gottesvorstellung nichts zu tun zu haben, zu wollen, weil sie sagen, besser gar kein Gott, als durch einen willkürlichen Gott, vor dem ich nur Angst haben muss. Da ist die Geschichte von der universalen Auseinandersetzung eine ganz andere Perspektive, eine ganz andere Sicht. Ich muss mich nicht damit zufrieden geben, dass die Welt chaotisch ist und sinnlos ist. Nein. Ich muss auch nicht hinnehmen, dass das Universum von einem willkürlichen, einem harten, unfähigen Gott regiert wird. Ich finde Sinn in meinem Leben. Sinn für diese ganze Welt. Und kann auch auf die Frage nach dem Bösen und dem Durcheinander in dieser Welt eine Antwort finden. Deshalb ist mir diese Geschichte so wichtig. Und deshalb kann ich auch davon anderen erzählen, damit sie eine Orientierung für ihr Leben finden. Du und ich, wir alle sind Teil dieser Geschichte. Und wir können uns auf die Seite Gottes stellen. Und unser Leben ist dann nicht bedeutungslos. Wir stellen uns auf die Seite des Siegers, auf die Seite der Hoffnung. In der ganzen Bibel verstreut finden wir Geschichte, die sozusagen wie so mosaikartig darstellen, wie dieser Gott ist, wie er sich eben in Jesus dargestellt hat, der uns liebt, der sich für uns hingegeben hat, um uns wieder zu sich zu gewinnen und das ganze Universum wieder in einen wunderbaren Zustand herzustellen. Diese Geschichte des Universalen, der als universalen Auseinandersetzung, gibt meinem Leben eine Dimension, die über das Hier und Jetzt und das Begrenzte hinausgeht, sondern bis ja, ins Universum reicht. Verbindet mich mit einer Hoffnung, die über das Hier hinausgeht und wo wieder Frieden, wo wieder Liebe herrschen werden. Das ist die Zukunft und die Hoffnung. Die Bibel macht dazu klare Aussagen, aber manchmal auch nur Andeutungen. Ich möchte sie mit meinen Worten so zusammenfassen. Bevor Raum und Zeit da waren und das Universum, lebte die Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, ohne dass es diese Bezeichnung gab, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Es gab noch keine Väter und keine Mütter und keine Söhne und Töchter. Und dann beschloss diese Gottheit, Wesen zu schaffen, die ihnen ähnlich sein sollten, nämlich auch lieben und geliebt werden und mit der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, aus freien Stücken sich und ihren Schöpfer zu lieben. Und das erste Geschöpf, das Gott schuf, war ein wunderbares Wesen, seinem Schöpfer sehr, sehr ähnlich. Dieses Wesen, das Sohn der Morgenröte auch genannt wird, oder Glanzstern, oder auch Luzifer. Aber Gott schuf dann weitere Engel und andere Geschöpfe, das ganze Universum von einer unvorstellbaren Größe, wo wir immer noch keine Dimension haben, wie groß Gottes Universum ist. Und alle diese Wesen, die Gott geschaffen hat, waren in Liebe miteinander und mit Gott verbunden. Alle, wirklich alle. Gott liebte alle seine Geschöpfe und alle liebten ihn. Deshalb herrscht wirklich Friede und Freude. Doch eines Tages richtete dieses höchste von Gott geschaffene Wesen, dieser Morgenstern, dieser Luzifer, seine Gedanken und seinen Blick weg von Gott und weg von seinen Mitgeschöpfen, betrachtete sich selbst und wurde überheblich, setzte seine eigenen Interesse und Pläne über die der anderen, was im ganzen Universum unbekannt war. Vielleicht empfand dieses Wesen seine Einschränkung als nicht die Freiheit so, weil es nicht Gott immer folgen wollte. Es fand es besser, sich zu sehen als die anderen, wollte mehr sein, wurde von dem Gedanken fasziniert, Gott gleich zu sein. Daran war kein Fehler Gottes die Ursache. Um das vorauszusagen. Gott hatte nicht sozusagen einen Konstruktionsfehler eingebaut. Nein, dieses Wesen, dieser Luzifer, benutzte seine freie Entscheidungsmöglichkeit, die Gott allem intelligenten Wesen gegeben hatte. Dieser Vorgang dauerte natürlich eine Zeit lang und Gott versuchte, was er nur konnte, um Luzifer von diesen Gedanken abzubringen und auch von denen, die mit den Gedanken des Luzifer angesteckt worden waren. Und da er ein Gott der Liebe ist, würde er nichts unversucht lassen, um sie wieder zurückzugewinnen. Aber sie wollten nicht. Luzifer wusste, dass sein Weg ihn in den Tod führen würde. So war das ihm klar. Denn wenn sich jemand von der Quelle des Lebens löst, dann hat er kein Leben mehr. Dann stirbt er. Aber Luzifer dachte sich einen Plan aus, der Gott zwingen sollte, ihn doch am Leben zu lassen. Und zwar so. Er klagte Gott an, dass dieser Gott in Wirklichkeit ja lieblos sei, machtgierig, hartherzig. Diesem Gott könne man nicht vertrauen. Wenn Gott ihn vernichten würde, dann würden alle anderen Geschöpfe, die noch im Universum waren, glauben, dass dieser Luzifer recht hatte. Tja, Gott ist hart, Gott ist machtgierig. Und so glaubte er, er einen Weg gefunden zu haben, um die Folgen seiner Selbstsucht aus dem Weg zu gehen. Er musste nur Gott, Gottes Engel und die anderen Geschöpfe auf seine Seite bringen. Dann hätte Gott gar keine andere Wahl. Dann müsste er ihn gewähren lassen. So einfach. Ein sehr raffinierter, kluger Plan. Er dachte, wenn er Gott in eine Zwickmühle bringt, könne Gott gar nicht anders. Denn wenn Luzifer sterben würde, würde es ja so aussehen, als sei doch ein hartherziger Gott, der sofort die Geschöpfe vernichtet und tötet, die andere Meinung haben. Und das würde vielmehr zum Misstrauen aller anderen führen und letzten Endes den Untergang der Schöpfung Gottes bedeuten. Wenn Gott aber Luzifer nicht töten würde, dann könnte er tun, was er wollte, würde sein Ziel erreichen, gottgleich zu sein. Das war sein Plan. So wurde aus diesem Lichtengel Luzifer ein Satan, ein Gegenspieler Gottes, der immer wieder diese Frage stellen wollte, kann man diesem Gott vertrauen? Nein, dem kannst du gar nicht vertrauen. Und so viele Engel auf seine Seite zog. Hier begann die Verleumdungskampagne des Satans, die so schlimm ist, dass wir sie heute immer noch hören und glauben viele Menschen dieser anderen Meinung, die schließlich dazu führte, dass es zu einer universalen Auseinandersetzung kam, in die die gesamte Menschheit hineingezogen wurde. Eine Auseinandersetzung, die nicht mit buchstäblichen Waffen, sondern mit Argumenten geführt wurde und geführt wird. Bevor nun in der ganzen Schöpfung wieder völliges Vertrauen und Frieden einkehren können würde, musste Gott auf diese Herausforderung des Satans eingehen. Er konnte sie nicht einfach ignorieren. Und so wurde Satan erlaubt, sich zu entfalten, damit die Folgen seiner Entscheidung wirklich jeder verstehen konnte. Dadurch musste aber auch Gott seinen Charakter, den Charakter Gottes, der voll Liebe ist, darstellen, dem ganzen Universum. Nur so könnten alle vernünftigen Geschöpfe sehen, dass Satan der Lügner ist und Gott die Wahrheit sagt. Dazu schuf Gott unsere Erde, zeigte hier auf dieser Erde, wie er wirkt. Adam, Eva, sie hatten wie alle anderen vernunftbegabten Geschöpfe die Fähigkeit zu entscheiden. Würden sie diesem Schöpfer, diesem Gott glauben oder dem Verleumder, der Lügen verbreitet? Wir kennen den Ausgang dieser Geschichte. Leider, Eva, schließlich auch Adam, gehorchten Gott nicht und glaubten der Lüge. Und so machten sie, die stellvertretend ja sozusagen für die ganze Menschheit, die auf dieser Erde sein würden, diese Bedingungen, die Satan in sie hineinlegte, in ihr Denken, zu Bedingungen auf dieser Erde. Sie nahmen von der verbotenen Frucht und implementierten, nahmen in sich auf die Grundsätze des Bösen, des Verleumders und der Lüge. Seitdem ist unsere wunderschöne Erde leider nicht mehr dieselbe, wie sie vorher war. Aber diese Verführten sollten eine zweite Chance haben, sich noch einmal für Gott zu entscheiden. Seit diesem Zeitpunkt ist unsere Erde in eine universale Auseinandersetzung hineingeraten. Hat Züge von Gut und Böse. Auf der einen Seite den wunderschönen Frühling, auf der anderen Seite furchtbare Verbrechen, die auf dieser Welt geschehen. Und der Feind Gottes verbreitet immerhin weiter seine Lügen und seine Verleumdung gegen diesen Gott. Und viele fallen darauf rein. Er veranlasst, dass die Menschen sich gegenseitig hassen, töten, verletzen und Schlimmes antun. Darum geht es auf unserer Welt so zu. Darum Elend, Leid und Schmerzen. Aber zum Glück ist die Geschichte damit nicht zu Ende. Ein Glück. Denn Gott hat einen Weg gefunden, um eine Lösung für dieses Problem zu schaffen. Einen Weg, auf dem er auf der einen Seite seine Liebe, seinen Charakter darstellen konnte und auf der anderen Seite die Lügen des Gegners und Verleumdungen klar aufzeigen konnte und entlarven konnte. Dass Gott dafür sogar bereit sein würde, zu leiden, selber, der Gott, der Schöpfer, machtlos zu werden, damit er seine Schöpfung wieder zurückgewinnen könne, das war natürlich für den Verleumder und Gegenspieler Gottes gar nicht denkbar und unmöglich. Aber schließlich kam Gott selbst in seinem Sohn Jesus auf diese Welt. Schließlich durchlitt Jesus selbst, der Gottessohn, auf dieser Erde die Trennung von seinem Vater und die ganze Gottverlassenheit am Kreuz von Golgatha, indem er meine Sünde und deine Sünde auf sich nahm. Und so zeigte Jesus, dass die letzte Konsequenz des Bösen nicht die Hinrichtung Gottes war, sondern dass der Tod die unvermeidliche Folge der Trennung von der Quelle des Lebens ist. Als Satan sah, dass Jesus alles vollbracht hatte, da wusste er, dass seine Lügen, seine Verleumdungen entlarvt waren und dass er für immer verloren hatte. Die wahre Liebe Gottes war offenbart worden und die wahren Konsequenzen der Sünde waren gezeigt worden. Satan und seine bösen Engel fanden kein Gehör mehr bei den anderen ungefallenen, sündlosen Geschöpfen Gottes. Nun leben wir heute hier, in dieser Zeit, nachdem diese große Tat Jesu geschehen ist. Aber die Rückzugsgefechte des Bösen, der schon verloren hat, dauern noch an. Und damit haben wir es zu tun. Die Zeit ist kurz, während der die Auseinandersetzung noch andauert, in der wir uns entscheiden können, auf welcher Seite wir stehen wollen. Denn das muss klar werden. Klar werden für alle Ewigkeit, bis keine Unklarheit mehr da ist, auf welcher Seite wir stehen und was die Wahrheit ist. Wir Menschen haben die Möglichkeit für uns selbst, für unsere Welt, die Entscheidung zu treffen, in welchem Reich wir leben wollen. Das dürfen wir. Viele Menschen wollen sich ja gar nicht entscheiden. Ob das nun so ist, ich weiß es nicht. Aber bald wird es dem Menschen nicht mehr möglich sein, einfach nur zuzuschauen. Er muss eine Entscheidung treffen, für oder gegen Gott. Und genau da spielt unser Leben. Das ist die Auseinandersetzung, in der wir jeden Tag stehen. Wenn alle Angelegenheiten geklärt sein werden, dann, so sagt uns die Bibel, wird die Erde gereinigt werden und eine neue Erde geschaffen werden, in der es keine Sünde und keinen Satan mehr geben wird. Sicherlich werden wir nicht alles verstanden haben, was hier auf dieser Erde passiert ist. Aber wir werden mehr und mehr die Zusammenhänge erkennen und die Liebe Gottes, die uns durch alles hindurchgeführt hat. Und es wird schließlich klar werden, dass Satan und seine Anhänger ihre Entscheidung getroffen haben gegen Gott. Und dass Gott sie nicht in seine Bahn gezwungen hat, sondern dass Gott sie traurig am Ende ihren Weg gehen lassen wird. Gott wird trauern um seine Geschöpfe, die ihn abgelehnt haben. Wie einer, der liebt und nicht wieder geliebt wird. Aber er ist ein Gott der Freiheit, der aus freien Stücken geliebt werden möchte und nicht aus Zwang, denn das wäre keine Liebe. Dann wird Gott seine abgefallenen Geschöpfe für immer loslassen. Und wenn dann in einer Milliarden Jahre oder noch mehr jemand die fragen wird, die Gott vertraut haben, ja, was geschah denn damals, als das Böse in die Welt kam? Dann werden wir in der Lage sein, diese Geschichte der universalen Auseinandersetzung zu erzählen, werden den Heiligen Geist, Jesus und Gott den Vater loben für das, was Gott für uns getan hat. Und es wird nie ein Ende sein dafür, ihn zu loben. Und wir werden sicher sein, dass das Böse nicht ein zweites Mal kommen wird. Diese Geschichte von der universalen Auseinandersetzung hilft mir, hier und jetzt diesem Gott zu vertrauen und in alle Ewigkeit zu vertrauen und zu folgen. Denn dann sind wir wirklich sicher vor dem Bösen in Ewigkeit. Das gibt mir Sinn in meinem Leben und macht mir froh. Diese Geschichte kann unsere, kann deine und meine Geschichte sein. Wenn wir mittendrin stehen und uns hier und heute erneut wieder entscheiden, wem wir vertrauen wollen. Für dieses Ziel lohnt es sich zu leben. Jesus hat bereits die Auseinandersetzung gewonnen. Und er wird in Ewigkeit der Sieger sein. Er siegt auch in deinem Leben. Hier und jetzt. Verlass dich drauf, auf ihn. So wie er das in der Offenbarung schon vorhergesagt hat. Nun gehört das Heil und die Kraft und die Herrschaft unserem Gott und die Macht seinem Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist hinuntergeworfen, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt hat. Nein, jetzt ist nur noch Gott Herr. Und dafür Gott sei Dank. Amen.